Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Literaturhaus Podcasts. Diesmal mit Frieda Ahrens und zu Gast in dieser Folge ist Fabian Navarro. Hallo Fabian, herzlich willkommen.
Hallo, hi.
Für alle, die nicht wissen, wer du bist, erkläre ich mal allen ZuhörerInnen deinen Hintergrund. Und vielleicht kurz vorweg, wenn ihr irgendwie Bauarbeitgeräusche hört, wundert euch nicht. In Fabians Büro wird gerade ein bisschen gearbeitet. Vielleicht hört ihr es nicht, dann ist es gut. Aber wenn ihr was hört, nicht wundern. Also, du bist Poetry Slammer und Autor. Wenn ich was falsch mache, unterbrich mich gerne direkt.
Ja, nö, bisher passt's.
Super. Und auf deiner Website steht, wenn man dem glauben kann, dass du Workshops gibst in digitaler Literatur. Und genau darum soll es in dieser Folge so ein bisschen gehen. Wie wird Literatur vom Digitalen beeinflusst und was für eine Rolle spielt KI da? Und ich habe überlegt, dass wir mal ganz klein, also was heißt klein, Basic anfangen sozusagen, indem du erklärst, was man eigentlich unter KI versteht, weil der Begriff ist so groß und ich glaube, er wird so oft in den Raum geworfen, ohne dass wirklich immer das Gleiche gemeint wird. Vielleicht fangen wir mal an, indem wir vergleichen, ob wir über das Gleiche reden. Was verstehst du unter KI?
Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass KI mittlerweile ein, wie du voll sagst, ein Umbrella-Term ist, also so ein Begriff, der ganz, ganz viel einschließt und der sich auch mit der Zeit einfach gewandelt hat. Also ich glaube, so in den 70er, 80ern hat man eher so ganz klassische Machine-Learning-Ansätze damit gemeint und heute meint man, mittlerweile ist das ein Synonym für Large-Language-Models geworden und ich glaube, das ist eben ein Oberbegriff, der viele Unterkategorien hat. Ich habe jetzt gerade schon Machine Learning quasi in den Raum geworfen, was quasi ja so die Grundlage für die heutigen KIs quasi ist. Das ist im Grunde kann man sich das als, ja, es sind mehr oder weniger statistische Modelle eigentlich, die jetzt mit Big Data nach und nach halt immer angereichert wurden und dann gibt es da noch eine weitere Form, die Deep Learning heißt und diese Unterscheidungen haben eigentlich, sind sehr, sehr technische Begriffe, wo es damit zusammenhängt, ob man den Algorithmus zum Beispiel überwacht lernen lässt und quasi kontrolliert, was der Input und was der Output ist oder ob man gar nicht mehr groß Einfluss drauf nimmt. Und die Large Language Models sind technisch gesehen auch gar nicht so weit davon entfernt. Sie haben noch eine eigene Architektur. Also ChatGPT ist ja die Abkürzung für Generative, wie war das? Pre-trained Transformer. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, dann ist es also, hat damit zu tun, dass es ein vortrainiertes Modell ist, was schon einen gewissen Grundstock mitnimmt für natürliche Sprache. Und die Architektur dahinter ist halt so ein bisschen komplizierter, aber im Grunde ist die technische Grundlage eigentlich immer noch das Gleiche, dass man versucht zu berechnen, welches Wort kommt als nächstes. Und ich glaube, das ist halt, wenn wir mit Sprache arbeiten, wenn man mit Bildern arbeitet oder mit Video, ist es nochmal anders, weil da zum Beispiel die einzelnen Pixel ja zum Beispiel berechnet würden, da ist es auf einer technischen Ebene nochmal ein bisschen anders. Aber KI umfasst eigentlich, wenn man es grob sagt, wenn man die breite Definition nimmt, sind alle Maschinen, die versuchen, menschliches menschliche Aufgaben so gut wie möglich zu imitieren. Und das ist, glaube ich, die breiteste Definition. Und wie du richtig sagst, wird damit heute aber sehr viel, ja, vager umgegangen. Es ist auch kein wissenschaftlicher Begriff. Also ich glaube, so in der Informatik spricht man eigentlich selten von nur KI, sondern es geht dann ganz konkret entweder um Machine Learning oder um Deep Learning oder halt um Large Language Models im Spezifischen. Und das ist, glaube ich, auch eben etwas, was gerade eine wirtschaftliche Komponente hat, weil überall, wo man jetzt KI draufschreiben kann, lässt sich das gut verkaufen. Und das ist auch etwas, ich muss auch sagen, ein bisschen nervig, muss ich sagen, weil dadurch viele Grenzen verwischen und sehr viele Dinge in einen Topf geworfen werden, die gar nicht vielleicht in den gleichen Topf gehören. Also so, das ist das Gröbste, glaube ich, wie ich mich jetzt kurz fassen kann. Das ist, sicher geht es doch weiter.
Ich finde dabei eigentlich immer spannend, dass es so getan wird, als wäre KI oder AI ist ja nur der englische Begriff dafür, so ein großes Zukunftsprojekt, wofür man auch ein bisschen Respekt hat, Angst hat vielleicht sogar. Und ich finde das immer so ein bisschen witzig, weil es wird ja längst und es wurde auch schon längst benutzt. Also ja. Ganz viel ist ja schon, KI ist ja alles, was Alexa, Siri ist KI, alles, was Also und auch viel vorher schon. Du hast ja gesagt, das ist ein super breiter Begriff. Warum denkst du, hat dieser Begriff so einen, was sage ich, so einen dystopischen, negativen Touch? Also.
Ja, also ich glaube, du hast das richtige Wort schon benutzt, wegen der Dystopien, weil das halt, also es ist ein ganz natürlicher Prozess, glaube ich, dass die Leute, die früher in den, ja, vielleicht 70er, 80ern die Science-Fiction-Romane gelesen haben, die waren davon, also viele davon waren so begeistert, sind größtenteils auch leider nur Männer, die dann halt in die Tech-Industrie gegangen sind und dann angefangen haben, versucht haben, das nachzubauen, was sie aus Science-Fiction-Filmen kannten, also KIs, die aber auch halt extrem dystopisch sind. Und es gibt dieses tolle Meme, wo es heißt, dass ein Science-Fiction-Autor sagt, oh, this is my novel, The Torment Nexus, also der Folter-Nexus, bitte baut den nicht nach. Und dann kommt eine Tech-Firma und sagt, oh, we created the Torment Nexus from the novel, please don't create the Torment Nexus. Und es ist eigentlich genau das, was jetzt gerade passiert, dass jetzt versucht wird, KI so zu bauen, wie man sie aus Science-Fiction kennt. Und dass quasi die Science-Fiction ein wenig der Technik so vorausgeht und auch die Vorstellung davon prägt, wie diese Technik auszusehen hat. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, weil die Technik an sich, die jetzt auch so vielen Sorgen zu Recht bereitet, müsste nicht so gebaut werden, wie sie gebaut wird. Also ich glaube, dass es auch eine sehr, sehr nützliche Technologie sein könnte, wenn sie halt nicht gebaut werden würde, um einfach Kapitalinteressen quasi zu fördern und nicht irgendwie einem Gemeinwohl so zu dienen. Und das ist ja genau das, was in Dystopien auch passiert. Also dass es halt eine KI entwickelt wird, die vielleicht am Anfang mehr oder weniger gute Ziele hat, meinetwegen irgendwie das Leben von allen zu verbessern, und dann in Science-Fiction entwickelt das immer ein Bewusstsein und so weiter, aber im Grunde alle Science-Fiction-Filme, wenn man sich ein bisschen genauer hinschaut, geht es auch um Faschismus, geht es auch um Kapitalismus, geht es auch um Dinge, die eigentlich hinter dieser Technologie stehen und die man auch nicht davon lösen kann. Man kann Technologie nicht von dem Kontext lösen, in dem sie entsteht. Und ich glaube, wenn die Technologie in einem System entsteht, das nicht für Menschen gemacht ist, und ich glaube, das ist einfach der Fall gerade, dann wird sie leider auch einfach so, dass sie eher Mechanismen, die es eh schon gibt, eher ja beschleunigt. Also so, dass es halt eher wie so ein Öl ins Feuer gilt für Prozesse, die eh schon im Gange sind. Also die möglichste Ausbeutung von Arbeitenden, die versuchen, untergraben von Copyright, von Privatsphäre. All das ist ja durch KI jetzt deutlich schneller noch möglich. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir damit haben, ist gar nicht die Technologie an sich, sondern eben das System, in dem sie entsteht vielleicht. Und deswegen ist es dystopisch.
Bevor wir in diese ganze Richtung gehen, Pro und Cons von KI, da habe ich auch noch ganz viele Fragen zu, würde ich sagen, wir müssen einmal kurz nochmal diese Schlaufe an den Anfang kriegen, weil wir sind ja ein Literatur-Podcast. Und ich würde natürlich gerne wissen, was verstehst du denn unter digitaler Literatur?
Also es gibt ein schönes Zitat vom Hannes Bajor, der das formuliert hat in Form von jede Literatur heute ist digital, aber nicht jede weiß darum. Und das ist, glaube ich, eine schöne Definition für digitale Literatur, weil natürlich kann ich jetzt ein Buch auf einem E-Book-Reader lesen und ich kann sagen, ja, das ist doch auch digital, aber das E-Book findet auch im Print statt und es ist eigentlich nur ein anderes Medium, auf dem das dann quasi konsumiert wird. Und digitale Literatur geht für mich immer noch einen Schritt drüber hinaus. Also digitale Literatur ist für mich etwas, was das Digitale braucht, um überhaupt, ja, ich sag mal, interessant zu werden. Also das fängt schon an mit Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es die Netzliteratur, die das erste Mal quasi mit Hyperlinks versucht hat zu experimentieren, dass halt Texte nicht statisch sind und nicht nur eine Dimension haben. Es geht auch zurück ein wenig auf Ideen von Avantgarde-Literatur und der Uli Po-Gruppe zum Beispiel, wo es halt darum geht, Texte zu konzipieren und dass nicht der Text an sich das Interessante ist, sondern das Rezept, nach dem der Text entsteht. Und ich glaube, das ist gerade etwas, was mit Maschinen total gut möglich ist, weil wenn ich eine Idee habe, Ich glaube, es ist, also um es vielleicht anschaulicher zu machen, Gedichte sind auch, also so, wenn wir ein Sonett zum Beispiel nehmen, ist ein Sonett eigentlich ein Algorithmus. Es ist ein Algorithmus, eine Arbeitsanweisung, schreibe in diese Zeile so und so viele Hebungen und Senkungen, schreibe in diese Zeile kommt der Reim A, in der nächsten Zeile kommt der Reim B, ist ein sehr striktes Format. Und das lässt sich von einer Maschine total gut ausführen. Also wenn man sie richtig, also Hebungen und Senkungen sind tatsächlich recht schwierig, gerade im Deutschen, aber es ist auch möglich mittlerweile. Aber das lässt sich von einer Maschine ausführen und eine Maschine kann das nicht nur dreimal machen, sondern auch 3000 oder 3 Millionen Mal in einer relativ kurzen Zeit. Und so kann man, wenn man in der Form zum Beispiel digitale Literatur macht, Experimente machen, wo man sich dann am Ende Dinge aussucht, die bei diesem großen Wust an Texten dabei herauskommt und dann nochmal weiter selektieren und mit diesen Texten dann weiterarbeiten. Also es ist zum Beispiel ein Arbeitsprozess, dass man ganz viel generiert, dann sich daraus Dinge aussucht, dann den Algorithmus nochmal schraubt und dann nochmal weiterarbeitet. Das heißt, das Digitale, das Programmieren zum Beispiel wird zum Werkzeug im Bearbeiten von Text. Also auch, dass man eine Programmiersprache benutzt, um den Text zu erstellen, statt nur in Anführungszeichen ein Textverarbeitungsprogramm. Und das ist für mich digitale Literatur einerseits, aber es gibt ganz viele andere Spielformen. Es gibt Spielformen, die auch mit visuellen Elementen arbeiten, die auch im dreidimensionalen Raum stattfinden. Also ich würde das alles einschließen in, also Literatur, die auch weiß, dass sie nur existieren kann, wenn in irgendeiner Form und Art digitale Mechanismen zum Einsatz kommen. Und das ist jetzt sehr vage formuliert, aber wenn wir noch einen Schritt weitergehen und versuchen, Literatur zu definieren, ist es ja auch schwierig, aber ich finde, das ist die beste Definition, die ich jetzt gerade geben kann.
Da kann ich ja super anschließen, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, Poesie von einer Maschine schreiben lassen, hast du ja gemacht. Es gibt deinen Instagram-Kanal, wo du eine KI Gedichte schreiben lässt und du hast auch ein Buch veröffentlicht, wo Gedichte drin sind, die von einer KI, aber auch von Menschen geschrieben werden, so nebeneinander, um zu zeigen, checkt man überhaupt, was die KI geschrieben hat. Habe ich das richtig? Das war die Grundidee, richtig?
Genau.
Genau. Die Frage ist natürlich, und was ist dabei rausgekommen? Also hast du das Gefühl, Menschen verstehen den Unterschied oder ist es eben auch, naja, Gedichte, wie du gerade schon gesagt hast, befolgen ja bestimmte Regeln und diese Regeln kann auch eine Maschine folgen und dementsprechend ist das gar nicht vergleichbar mit den menschlichen Gedichten sozusagen?
Also genau, das ist, also wir haben einerseits dieses Poesie-Exe, diese Sammlung von Texten, war der Aufhänger ist natürlich, dass über den Texten in dem Band nicht steht, was jetzt maschinell erstellt worden ist und was von, ich sag mal, auf herkömmliche Art und Weise geschrieben worden ist. Und dass das so ein Spiel ist, dass man herausfindet, was ist jetzt von Menschen geschrieben und was nicht. Und gleichzeitig ist aber auch im Vorwort so eine kleine Bemerkung, dass das vielleicht gar nicht die interessanteste Frage ist. Weil natürlich kann man sagen, das ist von einer Maschine geschrieben, aber dann müsste man den Blick noch ein wenig rauszoomen und dann denken, aber irgendjemand hat ja auch diese Maschine geschrieben oder diese Maschine konzipiert und sich darüber Gedanken zu dem Text gemacht, der dann am Ende produziert wird. Das heißt, zumindest in den Verfahren, die wir jetzt verwendet haben, waren das ganz konzeptionelle Arbeitsweisen, die die Menschen, die quasi diese Texte quasi eingereicht haben, gemacht haben. Und ich finde da eben, also die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. Es gab Leute, die sich, die glaube ich das Vorwort nicht gelesen haben und dann sehr verwirrt waren von den Texten, die drin waren. Das war eine Reaktion, was völlig verständlich ist, weil die Texte natürlich sehr artifiziell sind, sehr ja auch verwirrend und vielleicht einfach manchmal nur schräg, wenn man nicht hinten liest, okay, auf welche Art und Weise hätte dieser Text entstehen können. Das sind halt keine Texte, die man jetzt auch mal zum Vergnügen, glaube ich, immer liest, sondern da ist wirklich das Interessante eher das Konzept und der Prozess dahinter. Was für mich aber auch ganz klar im Verständnis von ja vielen Poetiken steht, die halt eben genau sagen, das ist nicht das Wichtigste, der Text dabei rauskommt, sondern eben halt der Prozess dahinter und wie man zu dem Text halt kommt. Und deswegen ist es für mich was sehr Künstlerisches, auch einfach die so zu arbeiten, aber natürlich nur eine Art künstlerisch zu arbeiten. Das ist jetzt kein Ersetzen von etwas, was jetzt da ist zum Beispiel, sondern halt eben eine Spielart und eine sehr nischige Spielart, möchte ich dazu sagen. Also es ist, auch an den Reaktionen merkt man, das sind jetzt keine, wie gesagt, keine Texte, die jetzt auch zum Vergnügen oder die, also viele sind auch sehr witzig, muss ich sagen, aber nicht alle. Und ich glaube, das ist etwas, man muss sich damit ein bisschen auch beschäftigen, damit man da auch etwas rausziehen kann. Genau.
Ich finde es spannend, was du gesagt hast mit, aber es gibt ja auch Menschen, die die Maschinen dann beschrieben haben oder steuern oder irgendwie Anweisungen geben. Und da sind wir ganz schnell bei dem Thema Urheberrecht. Maschinen machen nur Sachen, also machen ja nicht von sich aus Sachen, sondern nur, weil sie Befehle kriegen, weil sie mit bestimmtem Material gefüttert werden und passen sich dann auch dem Material an, was sie nehmen und versuchen das irgendwie neu zu gliedern oder aneinander zu reihen oder so. Und das, da sind wir ja bei dem ganz großen Thema, ne, auch Literatur, die neu entsteht, ganz viele Arbeiten, die neu entstehen, die irgendwie mit Hilfe von ChatGPT irgendwie entstehen. Wie kann man da sicher gehen, dass Urheberrecht nicht direkt immer verletzt wird, sozusagen? Oder ich finde es auch spannend, was du gesagt hast mit, naja, ein Mensch hat die ja angeleitet und dementsprechend ist nicht die Maschine der Urheber. Aber im Grunde kann man das ja von Menschen auch so besagen. Ne? Also ich schreibe ja nur was, weil ich geprägt wurde von anderen Menschen. Ich habe ja nicht von mir aus als Kind schon bestimmte Ideen oder so. Das wird ja von meinem Umfeld geprägt, von meinen DozentInnen geprägt, von ich weiß nicht was allem. Und dann schreibe ich was nieder und dann ist auch die Frage, trotzdem bin ich ja der Urheber dessen, was ich niederschreibe. Und eine Maschine schreibt das ja auch so nieder, vielleicht weil sie an Befehle kriegt, aber trotzdem ist ja die Maschine, die dieses niederschreibt. Ich finde das ganz spannend, wo fängt dann Urheberrecht an und wo hört es auf?
Ja, also es sind zwei Sachen, glaube ich, die da drin stecken. Also beim einen würde ich sagen, zu diesem konzeptionellen, ich nehme da immer das Beispiel von Fotografie ganz gerne, weil ich würde ja auch, wenn ich jetzt digitale Fotografie, würde ich auf jeden Fall als Kunst sehen, aber ich würde nie sagen, dass die Urheberschaft dann bei der Kamera liegt, weil man einen Knopf gedrückt hat. Also, weil ich habe trotzdem halt Sachen eingestellt, ich habe trotzdem halt irgendwie mich mit der Kamera, mit dem Licht, mit dem Motiv und so weiter beschäftigt. Das ist alles halt quasi, was, ich sag mal, auf der menschlichen Seite passiert. Das ist eine Sache. Die andere Sache, die du gesagt hast, wo ich so ein bisschen fast widersprechen wollen würde. Klar sind wir geprägt durch unser Umfeld, aber eine Maschine funktioniert anders als ein Mensch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch das ist auch etwas, was, glaube ich, große Unternehmen wie eben OpenAI versuchen auch zu untergraben, dass diese Unterscheidung immer flüssiger wird und dass unsere Vorstellung, die wir durch Science Fiction haben, dass die Überhand nimmt und quasi zu diesem Eliza-Effekt führt, dass wir, also der Eliza-Effekt beschreibt, dass man in Gegenstände oder in Maschinen in dem Fall quasi Personen reinliest, die da nicht sind. Es sind immer noch statistische Modelle und es sind immer noch Programme, die im Fall von OpenAI und von ChatGPT dann halt eben auch von großen wirtschaftlich orientierten Unternehmen geleitet werden. Und um die Frage ganz von Anfang noch zu beantworten, wenn man mit ChatGPT arbeitet, kann man auf 0% garantieren, dass da, dass man von Urheberrechtsverletzung frei ist, weil diese Firma die Daten nicht offenlegt, weil diese Firma auch einfach genau so funktioniert, dass sie sich am geistigen Eigentum von anderen halt bereichert und daraus Profit schlägt. Und das Perfide daran ist, dass diese Firma angefangen hat als Wissenschafts- oder zumindest als als eine Organisation, die ja, und sie besteht, offiziell besteht diese Organisation sogar noch, die für alle zugängliche KI erstellen wollte und also vordergründig diese KI entwickeln wollte und dann Forschungsgelder eingesackt hat und öffentliche Gelder, sehr viele öffentliche Gelder bekommen hat und jetzt quasi nach und nach einfach ein Privatunternehmen wird. Und das ist ein ganz klassischer Vorgang, den man in vielen Branchen beobachten kann. Aber ich halte das für ganz gefährlich und ich halte auch diesen Hype für so gefährlich, nicht weil dann eine KI irgendwann Bewusstsein entwickelt, sondern weil das einfach ein Untergraben eben von Urheberrecht und Privatsphäre auf so vielen Ebenen ist, dass so schnell auch passiert, dass quasi Gesetzgebende gar nicht reagieren können, das einzubinden. Und im Vergleich zum Beispiel zu Poesie Excel, ich würde dazu mal sagen, bei uns wurde noch so von Hand automatisiert und das beim anderen ist was Großindustrielles, was ich würde sagen, nicht mehr die Interessen vertritt, die dieses am Anfang vertreten hat zum Beispiel. Und das ist, finde ich ein bisschen bedenklich auf jeden Fall.
Also ich sehe deine Punkte total. Und die Frage ist aber, wenn man jetzt technologiefreundlich ist, also wenn man irgendwie sagt, Technologie hilft uns und da steckt auch ganz viel drin, Wie du schon sagtest, ne, warum das Nebeneinanderstellen, warum ist es in Konkurrenz, warum ist es nicht einfach eine Erweiterung des Literaturbegriffs mhm. oder der Literatur, die wir haben, wenn man auch von Maschinen Poesie generieren lässt, aber auch sagt, ChatGPT als Anbieter ist irgendwie, wird immer verwerflicher, weil das diese ganzen Punkte, die du genannt hast. Mhm. Was sind dann Möglichkeiten, eine KI oder diese neuen Technologien zu nutzen, mit denen man im Reinen sein kann, sozusagen?
Mhm. Also ich glaube, bei Large Language Models ist das ganz schwierig, es sei denn, man trainiert was Eigenes und hat genauen Zugriff auf die Daten, die man da benutzt. Sonst sehe ich da gar keinen Punkt. Es geht, glaube ich, auch gar nicht darum, unbedingt die neuesten Technologien zu verwenden, sondern ich glaube halt, im Literaturbetrieb auch offen zu sein, quasi das Handwerkszeug eben um Dinge wie Programmieren, Datenbanken einfach zu erweitern und vielleicht damit herumzuspielen. Also dass halt auch die Vorstellung von einem Text, dass er statisch sein muss, dass es nur eine Version von dem Text gibt, die sich nicht ändert, das finde ich zum Beispiel einfach etwas, was durchs Programmieren, durch halt irgendwie andere Sachen möglich ist. Und da muss man nicht zwangsweise eben auf shady große Unternehmen quasi zugreifen, sondern vielleicht selbst einfach schauen, okay, was kann ich mir denn noch vorstellen jenseits von einem Text, der einfach in, da folgen Sätze aufeinander, was kann ich da machen? Kann ich vielleicht, können sich die Orte wechseln, je nachdem, wo das Buch gelesen wird? Kann ich variable Figuren, die sich auch ändern, je nachdem, dass man mehr in interaktive Richtung geht, das halt auch, es ist ein großer Aspekt, glaube ich, auch bei der Netzliteratur gewesen, dass halt die Lesenden mehr und mehr auch aktive Rollen quasi einnehmen bei der Interaktion mit dem Kunstwerk. Also dass es zum Beispiel Geschichten gibt, wo man entscheidet, wie es weitergeht. Also das ist, glaube ich, das Einfachste und ich glaube, da gibt es sicher ein bisschen elaboriertere Verfahren. Aber das mit Technik ist ganz, ganz viel möglich. Und das Problem ist aber, dass natürlich beim Schreiben, Schreiben ist ein Skill und Programmieren ist ein anderer Skill und nicht alle sind, glaube ich, halt auch bereit, das zu lernen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ich glaube, wenn man möchte, dass irgendwas Interessantes mit digitalen Mitteln erstellt wird, dann muss man da, glaube ich, selbst irgendwie sich hinsetzen und vielleicht ein Programm schreiben, weil das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt bei ChatGPT und allem. Es ist immer noch am Ende ein statistisches Modell und alles, was dabei passiert, ist ein Durchschnitt oder eine statistische Erhebung von dem, was es schon gibt. Und ich glaube, dass irgendetwas Neues, also was ist schon neu, also aber dass irgendwas Interessantes entsteht dadurch, halte ich einfach für sehr unwahrscheinlich. Und der Schaden, in Anführungszeichen, der dabei mitwiegt, ist für mich auch einfach größer als der Nutzen. Also ich bin gerade zum Beispiel auch in einem Forschungsprojekt, wo wir mit Large Language Models experimentieren, aber für eigene künstlerische Arbeiten würde ich echt davon absehen, mit Large Language Models zu arbeiten, weil ich es erstens nicht so interessant finde und zweitens schädlich.
Mhm. Wie blickst du auf diesen ganzen Literaturaspekt, den man oft vergisst, aber der ja auch sehr groß ist, und zwar Übersetzung? Weil gerade wenn du sagst, ein Text kann mehrere Formen haben und trotzdem irgendwie der ähnliche Text sein, denke ich direkt an Übersetzung. Also vom Englischen in Deutsche gibt es unterschiedliche Übersetzungen des gleichen Textes, aber irgendwie ist der Inhalt doch der gleiche, aber die Texte sind unterschiedlich. Und das ist ja ein großes Thema immer, wer darf auch was übersetzen. Und das ist ja aber ein Job sozusagen, der sehr angegriffen wird jetzt durch KI, weil im Grunde könnte man ja einfach sagen, okay, eine KI übersetzt nur noch. Wie siehst du den Bereich? Ist das trotzdem, ist das, außer dass jetzt der große negative Aspekt da ist, dass Jobs weggenommen werden, aber ist das auch was, wo du sagst, es ist wichtig, dass da Menschen hinterstehen?
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Die Jobs werden nicht von der KI weggenommen. KI kann keine Jobs wegnehmen. Das sind Verlage, die die Entscheidung treffen, ob jemand übersetzt oder nicht. Und das ist ganz ganz klar einfach, das ist keine Maschine, die das wegnimmt. Die Verlage entscheiden sich und machen eine Kosten-Nutzen-Abwägung und in der großen Angst, wenn die anderen das machen, dann müssen wir das auch machen. Und natürlich sind Übersetzungen, die Menschen machen, deutlich besser, weil diese Maschinen einfach nicht so gut sind. Es ist eine bequeme Lösung, es ist eine feige Lösung und es ist eine Lösung, die einfach sehr vielen Menschen, die seit Jahren einfach sehr involviert im Literaturbetrieb sind, einfach die Jobs kostet, einfach weil das ein paar Euro günstiger ist, jetzt das maschinell machen zu lassen oder das Zynischste ist dann halt ÜbersetzerInnen dafür zu bezahlen, dass sie bereits KI-übersetzte Texte quasi dann halt nochmal überprüfen und dann aber halt ein Bruchteil des Lohns. Da gab es ja einen großen Artikel jetzt vor einiger Zeit von der Übersetzerin, ich habe den Namen mir letztens sogar nochmal aufgeschrieben, aber das gab es einen großen Aufhängerartikel, wo es halt genau eine Übersetzerin diese Anfrage bekommen hatte und sich genau darüber beschwert hat, weil dann ganz viel wegfällt, weil man hat kein Recht mehr am Text, weil es man hat kein VG-Wortrecht zum Beispiel mehr und das sind alles wirtschaftliche Entscheidungen und das hat nichts, das wird auch nicht im Interesse der Kunst ja entschieden von Verlagen, das wird im Interesse von Profit entschieden und das ist genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das ist das ist halt die Technik, die in einem kapitalistischen System halt entsteht, die wird genau solche Ausprägungen halt haben. Also ich bin natürlich ganz, ganz überzeugt, dass Maschinen auch nie im Ansatz oder halt bis zum gewissen Grad selbstverständlich, aber halt nicht bis 100% quasi halt diese Übersetzung hinbekommen können, weil es Kontextwissen voraussetzt. Und Kontextwissen ist etwas, was so fluktuiert und was halt sich von Tag zu Tag ändern kann. Ein Wort kann von jetzt auf gleich eine andere Bedeutung haben. Da muss eine KI wieder komplett neu trainiert werden, mit dem Wissen wieder angereichert werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt in Zukunft auch in Echtzeit passiert. Aber selbst dann gibt es Nuancen, die, glaube ich, da einfach nicht erfasst werden können und das ist keine Entscheidung, die ja halt getroffen wird, weil das jetzt so sein muss und weil man das jetzt halt so macht. Das sind ganz klare Dinge, die aber auch schon Mechanismen sind, die in der industriellen Revolution passiert sind und die immer weiter passieren, solange es halt eben halt diese, solange der Buchmarkt auch ein wirtschaftlicher Markt ist. Ja.
Gibt es in diesem ganzen in dieser Entwicklung, aber auch Bereiche, wo man sagt, okay, da gibt es jetzt eine positive Möglichkeit, die KI zu nutzen. Also ich denke so an Barrierenfreiheit auf Webseiten, weil Sachen gleichzeitig vorgelesen werden zum Beispiel. Oder, also das geht jetzt weg vom Literaturbetrieb, aber dieses ganze Hasskommentare durchgucken, müssen dann nicht mehr Menschen und sich irgendwie traumatisieren dadurch, dass sie irgendwie schreckliche Videos angucken müssen, sondern es wird vorgefiltert durch Maschinen oder so. Also ist da auch oder steckt da auch, also, weil ich finde, das geht jetzt immer in so eine Richtung von eigentlich geht es wirklich in so eine, die machen es nicht besser, Maschinen. Und ich versuche nochmal so den Turn zu kriegen zu, aber gibt es nicht auch positive Entwicklungen?
Die gibt es sicher. Natürlich gibt es die positiven Entwicklungen. Aber es gibt gleichzeitig, also es gibt nie, eine Technologie gibt es nie nur mit positiven Entwicklungen. Technologie gibt es immer mit negativen Entwicklungen. Man kann das nicht voneinander trennen. Atomenergie ist sicher, also wenn man davon absieht, dass es natürlich sehr effizient ist, höchst gefährlich. So, also das sind, deswegen, also ich finde auch den Vergleich mit Atomenergie immer so sehr bemüht, aber es ist trotzdem bei jeder Technologie eigentlich, die man einführt, ist es halt was Positives, hat was Negatives. So das Gleiche mit dem Smartphone. Wir sind jetzt überall immer erreichbar, wir haben alle Informationen die ganze Zeit, aber sind auch abhängig. Also so, das sind Dinge, die man nicht voneinander trennen kann und selbstverständlich gibt es positive Sachen, dass wir auch das Machine Learning-Algorithmen eingesetzt werden können, um zum Beispiel Krebs früher zu diagnostizieren oder um, das sind ja alles positive Aspekte. Man muss sich halt nur fragen, wo ist es sinnvoll, das einzusetzen? Und ich halte gerade die Buchbranche für eine der letzten, wo man es einsetzen kann. Es wird eingesetzt, weil Text sehr einfach ist für Maschinen. Und weil jetzt mittlerweile ist die Technik so weit, dass es auch bis hin zu Video geht. Ich weiß nicht. Also ich bin einfach, die Aspekte, auch die du gesagt hast, so Hate Speech irgendwie früher filtern, gleichzeitig ist aber auch mit der gleichen Technologie ist es möglich, ja viel mehr Hate Speech zu produzieren.
Ja, und ich kenne also, die ganzen negativen Aspekte auch und wie du sagst, es wird nur von dem Umfeld gefüttert, von dem es denn steht, und dementsprechend sind ja auch bei diesen Filtersachen direkt ganz viele Rassismen drin und so weiter und so fort. Genau. Also ich check schon, ich finde, die Literaturbranche hat ganz oft so ein angestaubtes Image. Und das wird nicht besser, indem man so technologiefeindlich sich aufstellt. Ja. Und ich finde, das ist schwierig zusammenzubringen, weil ich sehe deine Punkte und ich finde es auch echt schwierig, in welche auch urheberrechtliche Entwicklung das gerade nimmt. Und gleichzeitig, wie du auch sagst, finde ich auch digitale Literatur deshalb spannend, weil ich denke, dass sich Literatur digital aufstellen muss. Also es muss, ich sage jetzt auch wir, als ich auch jemand, der im Literaturbetrieb arbeitet, man muss sich irgendwie mehr ans junge Publikum richten, man muss dadurch irgendwie digitalere Plattformen bespielen. Und ich finde, das übereinzubringen, ist immer so eine Herausforderung. Also die Gefahren zu sehen und trotzdem sich nicht dem komplett den Rücken zu kehren.
Ja, das ist, glaube ich, immer eine sehr persönliche Geschichte. Also glaube ich, weil es natürlich, diese Technologie hat einfach große, große Probleme. Und wir haben, oder diese Technologien, sind es sicher nicht nur eine, aber ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass sich der Literaturbetrieb dem öffnet und sich damit beschäftigt. Ich glaube, ein einziges Ablehnen funktioniert, glaube ich, nicht. Aber ich glaube auch so ein unkritisches Übernehmen, was gerne halt, wie gesagt, von Verlagen jetzt gerade einfach sehr schnell genommen wird, um auf diesen Hype, ich finde, es wird an den falschen Stellen angenommen, glaube ich. Also man kann interessante Kunst damit machen, definitiv. Und das ist ja auch das, was mich fasziniert. Und ich bin ja auch einfach seit ich Kind bin, sonst würde ich mich damit ja nicht beschäftigen, bin ich total interessiert an Maschinen und an digitalen Methoden. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, die letzten Jahre, ich werde auch müde, mich damit zu beschäftigen, weil es halt auch einfach, weiß ich nicht, es ist kein angenehmer Kontext. Es wird einem nicht die Möglichkeit gegeben, damit herumzuspielen, ohne gleich quasi große Existenzängste quasi heraufzubeschwören. Das ist, glaube ich, das, was auch so viel. Und es ist halt einfach auch schwierig. Es ist einfach komplex. So, also wie funktionieren diese Maschinen? Wie funktioniert ein Algorithmus? Wie programmiert man? Das sind alles Dinge, die sonst nicht mit dem literarischen Feld auch irgendwie überhaupt Überschneidung haben. Und da irgendwie das zu finden. Und viele wollen das auch nicht. Und ich finde, das ist ein ganz legitimer Wunsch zu sagen, nee, ich möchte mich damit einfach nicht beschäftigen müssen. Und klar, sollte es Menschen geben, die das machen. Aber ich finde auch nicht, dass es so ein Paradigma sein sollte, dass sich alle jetzt damit beschäftigen müssen. Ich finde es gut, wenn das gefördert wird. Ich finde gut, wenn sich Menschen damit beschäftigen, weil es ja eben ein nebeneinander sein sollte und kein, das eine ersetzt jetzt das andere. Das finde ich total wichtig. Also, dass Leute auch eben das Recht haben, sich dem einfach auch komplett zu verweigern und sagen, nein, ich schreibe auch noch weiter mit Schreibmaschine, das ist mir auch völlig egal. So, das finde ich auch schön. Ich finde das wirklich, wirklich toll, wenn das Leute machen. Und ja, das ist, glaube ich, alles, was ich so dazu sage. Ich weiß gar nicht, ob sich der Literaturbetrieb, also vielleicht kannst du das nochmal erklären. Also was würdest du dir denn wünschen, wie der Literaturbetrieb sich digitaler aufstellt?
Also ich habe auch daran gedacht, dass wir vom Literaturhaus Bremen so Residenzen haben. Und da wir ein digitales Literaturhaus sind, wo es jetzt erst bald ein wirkliches Haus gibt und sonst immer nur so ein digitales Konzept sozusagen des Literaturhauses, gibt es bei uns auch Netzwerkresidenzen. Das heißt, es gibt KünstlerInnen und AutorInnen, die sich mit digitalen Projekten bei uns quasi für eine Residenz bewerben können. Und da sind auch jetzt in letzter Zeit so Audio-Walks zum Beispiel entstanden und sowas in die Richtung. Und ich finde das immer total spannend, wenn es da, und das meine ich, glaube ich, wenn da mit digitalen Mitteln experimentiert wird, aber trotzdem literarisch bleibt. Also genau, es geht ja auch gar nicht so groß in eine KI-Richtung oder in so eine super neueste Technologie-Richtung. Aber genau, und ich finde aber das toll, dass es dieses Angebot gibt, weil ich finde, es ist super spannend, wenn sich AutorInnen auch mal mit digitalen Möglichkeiten auseinandersetzen.
Ja, das ist aber auch Ich kenne ja viele jetzt mittlerweile KünstlerInnen, die sich größtenteils eben mit digitalen Mitteln halt quasi ausdrücken und die halt digitale Literatur machen. Da ist dieser Veröffentlichungsdruck zum Beispiel ein totales Hindernis, weil es halt keine Plattformen dafür gibt oder sehr wenige Plattformen dafür gibt, dann halt überhaupt zu zeigen, hey, ich arbeite literarisch, aber halt eben mit digitalen Mitteln. Das ist total schwer, dann zum Beispiel sich für Stipendien oder für Preise zu bewerben, weil da häufig eine Voraussetzung ist, dass man eine Veröffentlichung hat, aber eine Veröffentlichung auf der eigenen Webseite meistens nicht gilt. Und das heißt, dass sich da eben halt auch strukturell so eben halt Dinge ändern müssen. Ich finde das total toll, dass ihr diese Residenz habt. Ich kenne die auch. So, das ist, also ich finde es richtig, richtig cool. Weil da eben, glaube ich, wirklich interessante Projekte entstehen können. Und vielleicht ist es auch an der Zeit eben halt für so Klassen, also so für, also ich meine Workshops und Weiterbildung, wo man halt solche Dinge lernen kann. Also ich mache das so ein bisschen, dass ich halt so für AutorInnen und auch für Schulklassen so diese Workshops halt für digitale Literatur gebe. Und ich glaube, einer der schönsten Workshops war auf dem Treffen junger AutorInnen in Berlin, wo ich mit ganz vielen jungen AutorInnen zusammengesessen bin und denen halt vorgestellt habe, was kann man eigentlich, wenn man programmiert, zum Beispiel mit Text machen. Und die waren alle voll begeistert. Das war total schön und hatten alle noch nie von diesen Möglichkeiten gehört. Und ich glaube auch, dass das Digitale total viel Interessantes birgt, was noch nicht gemacht worden ist. Oder zumindest halt, ich habe da zumindest diesen kleinen Entdeckerrausch, weiß ich nicht, wie man das besser beschreiben soll, wenn ich dann halt auf was komme, was ich so noch nicht gesehen habe oder über das ich vorher noch nicht nachgedacht habe. Und wenn ich zum Beispiel in einem Workshop bei mir saß zum Beispiel eine Frau, die gesagt hat, hey, ich habe jetzt eine Idee für ein Programm, kannst du mir helfen, das zu schreiben? Und sie hat zum Beispiel sich überlegt, dass ja Buchstaben, wenn man sie in griechische Buchstaben umwandelt oder in Zahlen umwandelt, auch Farbcodes ergeben. Und dann hat sie quasi einen Übersetzer für Namen quasi geschrieben, der Namen in Farben übersetzt so. Und dann quasi eine visuelle Repräsentation der Farben halt hat. Und das fand ich einfach vom Gedanken schon total schön. Oder jemand, der Permutationen von bekannten Gedichten gemacht hat, wo sich dann Wörter nach und nach ändern, wo von einer Generation zur nächsten das Gedicht immer sich weiter verändert hat. Also so, das war total interessant, total cool und hat voll viele Möglichkeiten geboten. Und ich glaube auch, dass da noch viel zu entdecken ist. Und die Methoden müssen nicht unbedingt dann halt das Allerneueste sein, sondern halt Methoden, mit denen man vielleicht selbst noch gar nicht gearbeitet hat. Und das da liegt ganz viel an Werkzeug. Man muss es, glaube ich, nur aufheben. Ja.
Das ist doch eine nette nette Endworte sozusagen. Dann ja. Danke ich dir total für dieses schöne Gespräch und ich danke natürlich auch allen ZuhörerInnen, dass ihr euch dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und uns zugehört habt. Und danke dir und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.